Dieser Podcast entsteht mit freundlicher Unterstützung der Podcastfabrik. Wir sind dein Dienstleister für Branded Podcasts, Postproduktion und Soundbranding. Klingt gut? Dann lass von dir hören. Podcastfabrik.de. Und jetzt viel Spaß mit der neuen Episode.
Das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen.
Hallo ihr Lieben, da sind wir wieder mit einer neuen Folge. Ja, es ist eine neue Folge, aber wir haben tatsächlich schon jetzt den dritten Anlauf genommen mit dieser Folge. Es geht um Finanzen, das haben wir ja immer mal wieder so ein bisschen drin, aber tatsächlich jetzt mal um den Vermögensaufbau. Wir hatten eine Folge gemacht, die war aber so unverständlich, dass wir gedacht haben, nee, das müssen wir nochmal machen. Dann ist irgendwie letztes Jahr wieder auch wieder so viel passiert, dass wir dann auch dachten, nee, ist jetzt auch wieder irgendwie veraltet. Also wir werden diese Folge jetzt, wir haben jetzt gerade Ende 2021, wir werden sie Anfang 2022 zu euch bringen, diese Folge, damit sie einigermaßen aktuell ist. Liebe Sina, Vermögensaufbau, das ist ja auch ein Thema, das du sehr gerne magst.
Ja, hallo erstmal. Ja, Vermögensaufbau ist ein super Thema, weil wer will denn kein Vermögen aufbauen, ne? Also wenn wir mal alle ehrlich sind, dann wir alle, aber keiner weiß so wirklich, wie man das denn macht. Reich sind ja immer nur die anderen. Ich finde, das ist so die eine wirklich richtig große, wichtige Sache im Leben, mit der man sich zwangsweise anfängt zu beschäftigen, wenn man alleinerziehend wird. Und das ist für mich nach wie vor der größte Punkt, weshalb ich heute sage, ich bin der Situation dankbar. Also es trägt sehr viel zum Seelenfrieden für mich persönlich bei, weil ohne diese Situation hätte ich mich nicht unbedingt mit dieser ganzen Finanzwelt irgendwie auseinandergesetzt. Also wenn das jetzt alles anders verlaufen wäre, man wäre jetzt hier in einer Partnerschaft, man wäre vielleicht mit Kind Nummer 2 oder Kind Nummer 3 am Start, wäre dabei ein Häuschen zu bauen oder so. Man weiß im Hinterkopf ja immer, oder damit sind wir ja, ich sag mal, ich bin jetzt 30, meine Generation ist auf jeden Fall in dem Wissen groß geworden, dass die Rente später nicht reichen wird, dass gerade Frauen viel zu schlecht dafür bezahlt werden und in der Regel in der Altersarmut landen. Also wir hatten mal die Zahlen, die sind jetzt schon ein bisschen älter, aber ich gehe davon aus, dass sich daran tatsächlich auch nicht so sonderlich viel geändert hat. Und die Zahl war immer, dass 3/4 der Frauen, also 75% der heute 30- bis 50-Jährigen, in der Altersarmut landen werden. Also diese Zahl, irgendwie 3/4 der Frauen, 75% in der Altersarmut, man fragt sich auch, warum. Also Frauen sind heute genauso gut ausgebildet. Die Antwort auf die Frage, warum, liegt natürlich darin begraben, dass Frauen ja sich um die Kinder kümmern in der Regel, wenn sie da sind, dann vielleicht nur noch Teilzeit arbeiten, also auch da in die Teilzeitfalle tappen und es noch nicht gang und gäbe ist, dass da irgendwie auch teilweise in der Beziehung dafür gesorgt wird, dass man das Gehalt eben ausgleicht, ne? Also, dass die Frau auch in dieser Zeit dasselbe in die Rentenkasse einzahlt oder eben auch nicht. Rentenkasse, eigentlich kann man sich das sparen, wenn wir mal ehrlich sind. Wird nicht so viel bei rauskommen. Wenn ich mir angucke, was ich in die Rentenkasse einzahle, möchte ich eigentlich weinen, weil bis ich die Summe, die ich monatlich da reingebe, monatlich rauskriege, muss ich das ja erstmal schon einiges an Jahren eingezahlt haben und dann am Ende wahrscheinlich immer noch irgendwie eine Aufstockung beantragen oder so. Also das ist das falsche Konzept, aber der Staat sieht das ja auch so gar nicht vor. Der Staat sieht ja 3 Säulen vor eigentlich fürs Alter, damit man dann noch gut durchkommt. Und das ist halt nicht nur die staatliche Rente, sondern eben auch noch private Wege der Rente, wie eine Riester-Rente oder sowas einzugehen und eben auch selber vorzusorgen fürs Alter. Und da sind wir beim Thema Vermögensaufbau. Da fallen rein, vielleicht erstmal gerade so ein grober Überblick, was da alles reinfällt, zum Beispiel Aktien, also das ganze Thema Börse fällt natürlich damit rein, Kapitalanlagen wie Immobilien fallen halt mit rein oder auch Kryptowährungen, also alles, wo man sein Geld reingeben kann, es für sich arbeiten lassen kann und wo es mehr werden kann. Klingt für viele immer erstmal nach, oh, das ist ja hier ein Spiel mit dem Feuer und Börse, böses Wort, bloß nicht, ne? Da verliert man ja nur sein Geld, weil jeder kennt irgendwen, der irgendwann mal Geld an der Börse verloren hat. Oder wie damals mit, was war das, Telekom, VW, was war das?
Ja, ja, die gut gehypten Werbeaktien, ne? Also, genau. Ja, wenn es alle machen, würde ich da auch vielleicht mal genauer hingucken.
Ja, genau, weil meistens machen alle irgendwie was, was sie mal irgendwo bei ihrem Bankberater gehört haben, ohne selber wirklich zu wissen, was sie da eigentlich tun. Und das ist Punkt 1 eigentlich beim Vermögensaufbau: erstmal recherchieren, sich mit diesen Bereichen vertraut machen, bis man sie versteht. Und nicht nur einfach etwas tun, weil, ach, die Mädels da im Podcast haben das mal erzählt, das mache ich jetzt mal. Oder meine Nachbarin ist ja da und da drin investiert, mache ich jetzt auch mal. Nee, da muss man seine persönliche Situation schon auch für berechnen und einfach wirklich wissen, was man tut. Und sich nicht auf andere verlassen. Und gerade Bankberater, das sind keine Berater, sondern Verkäufer. Das sagen wir ja auch immer wieder gerne. Also auch da spielen noch andere Interessen mit rein, außer eurer Interessen. Und das ist halt der große Unterschied, ne? Also wenn es um Vermögensaufbau geht, geht es ja immer um ganz viel Persönliches. Und da sollte man schon wirklich auch wissen, was man tut. Ja, genau, Kryptowährung hatte ich eben schon erwähnt, fall mit rein, Silke, dazu wolltest du ja nachher noch mehr sagen, weil du genau. Da mittlerweile auch investiert bist und dich da ein bisschen besser mit auskennst.
Edelmetalle zum Beispiel gibt's genau. Ja noch, Immobilien hatten wir schon, auch ein gewisses Bargeld vielleicht mal zu Hause haben.
Notgroschen
ist das eine, gibt ja auch Notgroschenkonten, aber auch ein bisschen Bargeld vielleicht zu Hause haben und so als wirklich Notreserve. Ja, wobei, du hast ja vorhin gesagt, so die böse Börse, ja. Ganz schwierig ist es tatsächlich, wenn man sich da beraten lässt bei der Bank. Hat Sina ja auch gerade schon gesagt, das sind keine Berater, sondern Verkäufer. Also ja, vor sämtlichen großen Krisen hat hier sogar einen Tag vorher noch der Bankberater gerne was verkauft, was am nächsten Tag nichts mehr wert war, einfach weil es darauf dann vielleicht gerade zu diesem Zeitpunkt die höchste Provision gab. Also die Börse, die teilt sich ja in verschiedene Bereiche. Also wir haben da einerseits Einzelunternehmen, ja, man kann natürlich Aktien von Einzelunternehmen kaufen. Die sollte man allerdings immer ein bisschen im Blick haben, weil ein Unternehmen kann auch tatsächlich mal über den Jordan gehen. Und dann genau. Ist das Unternehmen halt nichts mehr wert und die Aktie dann halt auch nicht mehr. Kann aber
Aber das ist genau das, was sich die Leute unter Börse vorstellen. Also wenn man im allgemeinen Mund, ohne dass man groß Ahnung davon hat, oh ja, die Börse ist gefährlich und böse, man verliert Geld, geht es dabei meistens um Einzelaktien, die aktiv gehandelt werden, wo man einfach verkauft und rumtradet, ohne wirklich zu wissen, was man da tut. Und das ist nicht das, wovon wir reden, wenn wir von Vermögensaufbau an der Börse reden. Wovon wir dabei reden, sind eigentlich ETFs. Das sind Exchange-Traded Funds, ist ein schwieriger Begriff, vielleicht ETF einfach abgekürzt. Vielleicht das einmal kurz erklärt, wie das funktioniert. Das ist nämlich genau das Gegenteil eigentlich von der Einzelaktie. Man investiert nämlich nicht nur in das eine Unternehmen. Wie Silke ja gerade sagte, kann das schief gehen, wenn man das Unternehmen eben nicht so im Blick hat und auch nicht vorhersehen kann, wie sich da das Unternehmen entwickelt. Kann man sowieso schlecht, ja, weil man weiß nie, was ist jetzt gerade in den Bilanzen schön gerechnet, ne, und wann fallen da Sachen auf, die vielleicht doch irgendwie schlecht laufen. Ich meine, so ein Dieselabgasskandal oder so, ne, das sieht man schlecht kommen. Aber bei den ETFs sieht das anders aus. Da sind im Prinzip wie in einem Fonds verschiedene Sachen drin, und zwar in der Regel die erfolgreichsten Unternehmen. Wenn wir zum Beispiel vom MSCI World reden, sind da die größten Unternehmen weltweit drin. Das heißt, die Weltwirtschaft ist im Prinzip abgedeckt und ein ETF entwickelt sich immer so wie der Index dieser Aktien zusammengenommen. Heißt auch, wenn da mal ein Unternehmen bei ist, was auf einmal mega krass abschmiert. Wenn ich da jetzt eine Einzelaktie von habe, dann schmiere ich natürlich auch mit ab, mit dem, was ich da investiert habe. Habe ich die aber nur in meinem ETF mit drin und die machen den Abgang, ist das nicht ganz so tragisch, weil die fallen einfach aus diesem ETF raus und das nächststärkere Unternehmen rückt halt nach, so dass man immer wirklich die stärksten Unternehmen der Welt da drin hat. Ne?
Ja, das ist dadurch, dass sie halt auch alle 3 Monate, also so ein Index, das hört sich mal so an, was ist jetzt ein Index, also ein DAX zum Beispiel, das ist der deutsche Aktienindex, gibt es, oder der MSCI World, das hat Sina gerade gesagt, ist auch ein Index, und es gibt tatsächlich Unternehmen, die diese Indizes, also einen Index aufmachen, sagen, ja, Sina sagte gerade MSCI World, das heißt, wir machen jetzt hier mal so die absolut geilsten umsatzstärksten Blue-Chip-Unternehmen, also Blue-Chip heißt, das ist so eine sichere Bank, ja, rein, und haben da gewisse Kriterien, und genau, und da nehmen wir die Besten zusammen. Ich glaube, im DAX sind es die 30 besten deutschen Unternehmen, und da gibt es ganz verschiedene, es gibt auch zum Beispiel nachhaltigen Index, oder es gibt auch einen für Entwicklungsmärkte, das ist dann der Emerging Market, oder es gibt auch einen für Europa, genau, Schwellenländer. Man kann auch zum Beispiel auch nur einen von Nepal oder von China oder sonst was nehmen oder zum Beispiel auch ein ETF für Infrastruktur zum Beispiel. Also da gibt es alles Mögliche, was man da so machen kann, wenn man sich viel informieren möchte. Oder aber wenn man jetzt gar nicht so viel Geld hat, sage ich mal, dann macht es keinen Sinn, irgendwie das zu stückeln. Teilweise sind ja auch so Einzelaktien. Also man könnte so einen Index sich auch irgendwie oder so einen Fonds sich auch selbst so zusammenstückeln, aber es ist sehr, sehr schwierig, so gestückelte Aktien zu kriegen von Einzelunternehmen. Da muss man schon mal ständig nachschauen. Und dieser ETF oder, sage ich mal, so der MSCI World oder dann vielleicht noch ein von Schwellenländern so zum Ausgleich, ne? Weil wenn es, sage ich mal, in wirtschaftsstarken Ländern vielleicht mal bergab geht, dann kann es ja natürlich sein, dass gerade in einem Schwellenland was am Boomen ist, ja, also dass man das so ein bisschen ausgleicht. Da gibt's auch ganz tolle Literatur zu.
Genau.
Zum Beispiel von Gerd Kohmer gibt's da ein Buch, der hat nämlich dieses Investieren in ETFs, sage ich mal, im deutschsprachigen Raum bekannt gemacht.
Investieren in ETFs und Indexfonds heißt das. Das wird auch immer wieder neu aufgelegt, ist allerdings schon sehr komplex. Wäre für mich jetzt nicht die Einstiegslektüre, muss ich sagen. Wir beide sind ja auch anders an dieses Thema rangeführt worden. Bei uns war es ja beide so, das Erste, was wir gelesen haben, war tatsächlich Madame Moneypenny, was uns dann aber auch nicht tief genug in die Materie ging. Aber das war eigentlich für mich persönlich auch ganz gut, überhaupt erstmal mit diesem Thema sich vertraut zu machen. Und dann weiterführend, wenn man dann so ein bisschen drin ist, wo man sich dann fragt, okay, wie genau geht das jetzt? Wo genau muss ich drauf achten? Was ist jetzt die beste Option für mich? Dann Gerd Kohmer hinterher zu lesen, fand ich, war eine sehr gute Reihenfolge, um da auch wirklich Sicherheit zu haben. Weil ich weiß nicht, ob ich alles, was von dem, was Gerd Kohmer da schreibt, verstanden hätte, wenn ich nicht die einfachere Lektüre vorweg gehabt hätte. Also ich glaube, so rum gelesen macht das schon Sinn. Wir verlinken euch die Sachen auch alle mal so unter dem Podcast, dann könnt ihr euch da ein bisschen näher mit beschäftigen. Jetzt stellt man sich natürlich die Frage, ja, ist ja alles schön und gut, aber wie trägt das jetzt für mich persönlich zum Vermögensaufbau bei? Wie genau hilft mir das? Wie genau funktioniert denn das? Und da, so ein paar Börsengrundlagen, die man verstehen muss, die das Gehirn aber eigentlich gar nicht greifen kann, ist ja zum Beispiel der Zinseszins, den wir da für uns arbeiten lassen. Es ist ja einfach nur wild und verrückt, aber um es vielleicht mal ganz, ganz einfach zu halten, wir investieren oder wir gehen unser Geld da rein und sind im Prinzip ja auch an dem Erfolg sozusagen beteiligt und kriegen darüber sowas wie Tantiemen ausgezahlt. Oder Dividenden, wie auch immer man das jetzt, Renditen, wie man das nennen möchte. Im Prinzip kann man sich vorher, bevor man natürlich guckt, wo steige ich ein, schauen, wie sieht denn da so die durchschnittliche Rendite der letzten 10, 20, 30 Jahre aus oder auch der letzten 3 Jahre. Also da sollte man sich schon ein bisschen mit beschäftigen, dass man sieht, wie stabil ist denn das so die letzten Jahre gewesen. Beim MSCI World ist der relativ hoch. Das liegt aber auch daran, dass man dann auch wieder eine höhere Risikoklasse eingeht. Also es ist immer so, das, was risikobehafteter ist, wirft in der Regel auch die höchsten Renditen ab. Was heißt jetzt risikobehaftet? Heißt eigentlich nur, dass stärkere Schwankungen zu erwarten sind als bei anderen Fonds, wo man sagt, okay, das ist insgesamt viel stabiler, aber dafür auch nicht ganz so profitabel, ne? Das könnte so ein Herero-Fonds zum Beispiel sein. Oder ich glaube, der Durchschnittswert an Rendite allein beim DAX war in den letzten Jahren lag immer so um die 6-8%. Der MSCI World lag, glaube ich, zwischenzeitlich sogar im Mittelwert bei 16%. Wenn ich so in mein Portfolio gucke, liegt das manchmal zwischenzeitlich auch über 20%. Schmierte dann am Anfang der Corona-Krise einmal nach unten, was ich super fand, weil da habe ich erstmal nachgekauft, weil dann kriegt man die Sachen günstiger. Ja, also dann kriege ich für die 100 Euro, die ich vielleicht da reingebe, mehr Anteile. Und das ist auch das nächste, wo man sich ja fragt, wieso denn? Am besten bei ETFs, das ist eine Langzeitstrategie. Also es geht nicht darum, ich gebe heute 100 Euro rein, erwarte diesen Aufschwung, wie das jetzt Bitcoin hingelegt hat als Kryptowährung oder keine Ahnung, wenn ich am Anfang in Amazon investiert hätte, als die an die Börse gegangen sind, dann wäre ich jetzt auch Millionärin, ne? Und warte da im Prinzip nicht nur drauf, um es dann möglichst teuer zu verkaufen, sondern ETFs sind eigentlich eine Langzeitstrategie, wo man das Geld wirklich über sehr, sehr viele Jahre drin liegen hat, weil man einfach weiß durch die letzten Jahrzehnte, dass man nach 20, 30 Jahren immer definitiv ein hohes Plus verzeichnet, weil man nimmt alles mit, aber keine Krise geht so weit runter wie die vorherige. Also man wird danach sich immer wieder auf einem etwas höheren Level einpendeln. Und das macht das Ganze natürlich zu einer sehr spannenden Anlagekategorie, weshalb ich persönlich auch investiert bin und das nach wie vor auch für sinnvoll halte. Aber es gibt dazu natürlich auch noch andere Möglichkeiten. Man soll ja nicht alle Eier in einen Korb legen, wie man so schön sagt. Und deswegen gibt es auch noch das große Thema Immobilien. Damit beschäftige ich mich auch langsam, bin aber noch nicht an dem Punkt, wo ich einsteige. Da wer sich dafür aber interessiert, dem empfehle ich auf jeden Fall Mrs. Property. Das ist die liebe Maike, die findet man auch auf Instagram. Die hat dann mega Mentoring und das ist einfach nur cool, wie sie die Leute da zu ihrer ersten Eigentumswohnung führt, wie man mit kleinen hässlichen Wohnungen sozusagen sich da auch ein Einkommen aufbaut. Und worauf man da achten muss, ist natürlich auch eine kleine Wissenschaft für sich, aber sehr lohnenswert.
Ja, wobei weil wir hierzu ja auch schon zwei Podcasts gemacht haben.
Genau, mit Nina, genau.
Genau, mit Nina, die ja auch, weil sie in Berlin nichts zu mieten gefunden hat, dann einfach gekauft hat.
Genau, als alleinerziehende Mama die Eigentumswohnung gekauft hat und dann noch die nebenan und diese dann vermietet und dann auf den Geschmack gekommen ist. Ne? Könnt ihr euch nochmal anhören, das sind die Folgen mit Nina Kirsch zum Thema Immobilien. Ja, aber es gibt ja noch eine ganz spannende andere Möglichkeit, ist in aller Munde. Ich glaube, der größte Teil der Gesellschaft versteht auch überhaupt nicht, wie das funktioniert und was das genau ist. Trotzdem hat, glaube ich, jeder so unterschwellig das Gefühl, ja, das ist das Ding der Zukunft, da kommt irgendwie jetzt sehr viel mehr auf uns zu und es könnte tatsächlich auch nochmal so ein bisschen das ganze Geldsystem auf den Kopf stellen und das, da sind wir beim Thema Kryptowährung. Silke, damit hast du dich ja jetzt sehr intensiv beschäftigt. Wie sieht das denn aus? Was sind Kryptowährungen und wie vermehre ich da mein Geld und was ist jetzt da der Unterschied zur Börse?
Ja, bevor ich jetzt zum Krypto komme, möchte ich noch kurz das Thema Aktien und ETF abschließen. Also genauso, du hast so diesen Mittelwert genannt, 6-8% beim DAX, seitdem er aufgelegt wurde, dieser Index, das war so in den 80er Jahren, glaube ich, mich zurückzuerinnern. In meinem Buch Gut Leben als Alleinerziehende habe ich mich auch tatsächlich eigentlich nur, doch ich habe ein bisschen Immobilie drin gehabt, aber auch sehr viel ETF schon, also da auch nochmal zum leichten Verständnis, wie das funktioniert. Man kann da nämlich auch mit kleinem Geld einsteigen. Das heißt, man kann da zum Beispiel so eine Art, also wir hatten ja schon öfter mal, da hört ihr euch bitte auch die älteren Folgen an. Das sprengt nämlich immer so eine Folge, wenn wir alles nochmal wiederholen, wie man überhaupt Geld findet zum Anlegen, ja, dass man auch in diese ETFs mit kleinen Sparraten einsteigen kann ab 25 Euro im Monat. Das macht natürlich den Kohl nicht fett. Auch auf meinem Blog zum Beispiel mal gucken, es gibt eine schöne Seite zinsen-berechnen, ich glaube .de, aber da guckt dann nochmal auf meinem Blog, da zum Thema Altersvorsorge habe ich da eine Dreierreihe geschrieben, gut-alleinerziehend.de. Und da kann man mal so schön rumspielen mit diesem Rechner, so kann so angeben, ob man jetzt, sage ich mal, einmal an Einlage hat, dass man sagt, okay, ich schmeiß jetzt irgendwie, also man sollte auch nie alles, das hatte Sina auch gesagt, also nie alles reinschmeißen, also nicht 100% von allem, was man so hat, da in die Aktien reinkippen, sondern einfach zu einem gewissen Prozentsatz, wird bei Gerd Kommer sehr schön erklärt, wie viel das so ungefähr sein sollte, dass man auch noch so einen Sicherheitsanker hat, der tatsächlich in was ganz Klassischem oder einem Tagesgeldkonto liegt. Wenn das jetzt, sage ich mal, kein Negativzins ist, das ist ja so das Neue der letzten paar Jahre, dass es plötzlich auch Negativzinsen gibt. Unsere Eltern mussten sich nie groß mit, also die mussten jetzt nicht irgendwie sich da eine Anlageform raussuchen. Die hatten ihr Geld meistens auf irgendeinem Sparkonto oder Girokonto. Da gab es zu guten Zeiten tatsächlich so um die 8% in der Historie. Das ist natürlich eine feine Sache. Wie gesagt, das schafft der DAX jetzt so mit Ach und Krach. Und das auch, was Sina gesagt hatte, dass es mal bis zu 20% hochgehen kann, das ist super. Aber es kann auch genauso gut anders laufen. Also ihr wisst auch nie, wann ein guter Zeitpunkt ist. Das kann man nie sagen. Und es kann sein, dass ihr jetzt einsteigt und der Wert halt erstmal um 2-3 Monate, vielleicht auch Jahre erstmal runtergeht. Und dann, ich erinnere mich noch, wo ich meinen ersten ETF, also in meiner ersten Streuung, ich hatte tatsächlich auch so einen weltweiten oder aber auch einen Schwellenlandfonds. Auch das wird bei Getcomma sehr gut erklärt, was da so eine gute Mischung ist. Und wenn man mehr Geld zur Verfügung hat, was man da vielleicht noch macht, oder wenn man weniger hat, was man da tut, es geht nur einfach darum, anzufangen. Ja, und das ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn man sich damit beschäftigt, wenn man es verstanden hat, dann macht es dann nämlich auch Spaß, die Sparrate regelmäßig zu erhöhen und zu schauen, ach, vielleicht gibt's ja hier noch einen Spartrick oder hier könnte ich vielleicht, was weiß ich, vielleicht auch ein nebenberufliches Business aufbauen und vielleicht nochmal meine Einnahmen nach oben schrauben, dass ich tatsächlich noch ein bisschen mehr einzahlen kann, weil dann, also ich liebe Zahlen und wenn ich da anfange rumzutippen auf diesem zinsen-berechnen.de, ich glaube, das war so, ich hoffe es, jedenfalls, da macht es dann Spaß zu sehen, okay, wenn ich jetzt jeden Monat die und die Summe einzahle über den und den Zeitraum und wir tippen mal, dass wir vielleicht 4, 5, 6% irgendwie im Durchschnitt, sage ich mal. Wie gesagt, es gibt die unglaublich guten Jahre, es gibt aber auch die unglaublich schlechten Jahre, so im Mittel habe, was dann da bis zu meinem, sage ich mal, Rentenalter oder so raus habe. Generell ist es so, wer an der Börse investiert, alles, was unter 10, 12 Jahre ist, ist Zocken. Ja, also dieses rein raus ist auch immer mit Tradingkosten verbunden und diese ETF-Sachen über so ein über diese Sparraten, diese, ich weiß gar nicht, wie es genau heißt, wie gesagt, diese Art Daueraufträge, diese Sparpläne, genau, ein Sparplan ist das dann.
Ja, genau.
Und das am besten mit so einer Art Dauerauftrag vom Konto überweisen, dann geht das jeden Monat ab. Das hat man dann auch in seinen Unterlagen schon entsprechend berücksichtigt und wundert sich dann nicht, dass das Konto leer ist. Also auch da, wie gesagt, nochmal die alten Folgen hören, wo wir ganz genau auf das Thema Sparen und Tipps und Tricks dazu und überhaupt so, wie kommt man überhaupt mit den Finanzen erstmal zurecht, auf was muss man da achten, vielleicht mit dem Haushaltsbuch anfangen. Also da gibt's, wie gesagt, alte Folgen dazu. Das ist das eine. Und das andere, was ich noch kurz erwähnen möchte, ist natürlich diese Rentenkasse, von der Sina auch vorhin gesprochen hat. Also ich halte von der auch nicht mehr viel. Ich habe auch die Befürchtung, dass wir tatsächlich da gar nicht mehr viel rauskriegen, wenn denn dieses System, dieses Finanzsystem denn so weiterläuft, wie es derzeit läuft. Auch da ist es so an den Aktienmärkten. Man muss da schon ein ganz großes Vertrauen rein haben, dass es halt dauerhaft die Marktwirtschaft wächst. Und das ist genau das, was Sina gemeint hatte mit dem, es geht mal wieder runter und dann wieder hoch. Also wenn ihr euch so einen Index nehmt, DAX zum Beispiel, da gibt's so Charts zu. Und da seht ihr diese Zickzackkurve. Das sind so diese Mäusezähnchen, so hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter, mal ein bisschen hoch, dann mal wieder ein bisschen runter. Und wenn ihr da im Prinzip diese Spitzen, also die nach oben gehenden Spitzen mit einem Lineal verbindet, dann seht ihr, dass es im Prinzip aufwärts geht. Also das, wie Sina sagte, nach jedem tiefen Fall kommt nochmal ein höheres Hoch. Das kann man sich ganz besonders in den Jahren 2020, 2021 anschauen. Genau, das ist das Grundvertrauen, das man da rein haben muss. Also erstmal, alles bleibt, wie es ist. Das Finanzsystem läuft weiter, wie es ist. Und die Marktwirtschaft wird immer, immer, immer weiter wachsen. Und man muss da sein Vertrauen rein haben und dann kann man das auch laufen lassen. Am besten dann vielleicht sogar weglegen und erst in 20 Jahren wieder rausholen, um halt nicht diese Abstürze oder zwischendrin die Panik zu kriegen. Weil das ist auch so, also ich nenne das ganz gern Panikmarkt, ja. Das hat man 2020 auch gesehen, da kam dann irgendwie Corona und plötzlich hielt die Welt den Atem an und die Ersten fingen plötzlich an, Aktien zu verkaufen und dann haben alle gedacht, uiuiui, ETFs zu verkaufen und da ist dann dieses Ding so dermaßen tief reingerissen.
Aber das sind die Leute, das muss man dazu sagen, die nicht wissen, was sie tun. Richtig. Also du siehst genau, dass ein Großteil der Leute an der Börse wirklich nicht wissen, was sie tun, weil sie nämlich in genau solchen Situationen anfangen, da rumzutraden und irgendwelche Sachen zu verkaufen. Und die Leute, die wissen, was sie tun, die sind auch krisenfest. Die fangen nicht an, dann da irgendwas zu verkaufen. Im Gegenteil, die kaufen nach. So wie ich. Ne? Also das sind ja, also auf der anderen Seite ist gerade das Thema ETFs ja auch so groß, dass ich da auch also nicht nur in meinem Umfeld, ich sehe es auch auf Social Media und so, immer mehr Leute auch mit beschäftigen und ich glaube auch ganz gut informiert sind, weshalb ich sehr gespannt bin, ob da in Zukunft noch, ob die Crash-Propheten da so viel Erfolg haben oder nicht. Ja. Ich bin sehr gespannt, weil da muss man auch gucken. Es gibt halt auch die Crash-Propheten, die seit zig Jahrzehnten schon immer sagen, es kommt ein großer Crash, es kommt ein großer Crash. Und ja, natürlich, es gibt immer in regelmäßigen Abständen einen Crash, aber das heißt ja nicht zwangsweise, dass das so schlecht und schlimm ist, wenn man an das System glaubt, ne?
Genau, wenn man an das System glaubt. Und ich bin jetzt tatsächlich an einem Punkt, deswegen haben wir diese Folge auch immer wieder nicht ausgestrahlt, weil ich nämlich schon irgendwie, zumindest jetzt seit einem Jahr ganz konkret, mich mit dem Geldsystem beschäftige und wenn ich sehe, was die EZB alleine an Geld nachdruckt und in den Markt schiebt aus dem Nichts, dann kriegt man plötzlich doch das Gefühl, ist das tatsächlich so, dass ich da jetzt blind vertrauen kann? Also Sina ist noch in ETFs investiert, ist in ETFs investiert. Ich ja. Habe tatsächlich schon Alternativen ausfindig gemacht. Ich war auch erst sehr, sehr froh, dass ich diese Möglichkeit für mich entdeckt habe, zumal wir in Deutschland wirklich mit die schlechtesten Renten staatlicher Natur haben. Also Sina hat ja schon gesagt, das sind drei Säulen, irgendwie Betriebsrente noch und staatliche Rente und Selbstanlage, da gehört dann auch so eine Riester-Rente und so Geschichten mit dazu. Da sind wir tatsächlich sehr, sehr schlecht gestellt im europäischen Vergleich. Ja, und jetzt kommen wir mal zu diesem Geldsystem. Also wenn ich sehe, was die EZB treibt, und die pumpt nämlich momentan Geld ohne Ende in den Markt, deswegen kommen wir auch so langsam in dieses, also gibt ja jetzt schon seit ein paar Monaten diese Inflation.
Ja, wir haben die höchste Inflationsrate seit 27 Jahren aktuell.
Richtig, und ich habe auch schon tatsächlich, also ich höre mich wirklich breit um, schon Andeutungen gehört, dass da ist jetzt noch kein Ende der Fahnenstange, weil einfach weiterhin Geld nachgepumpt wird. Da müsst ihr euch mal angucken, es gibt so Grafiken im Internet, wie die EZB Geld nachschießt, und das geht fast senkrecht nach oben, ja. Und dann fragt man sich auch, okay, also Marktwirtschaft heißt für mich, es gibt gleich viel Gegenstände, ne, also Dinge, die man kaufen kann, also Produkte, Artikel, was auch immer, und dementsprechend Tauschmittel, Geld, dass ich halt nicht, wenn ich irgendwie einen Turnschuh will, aber nur eine Hose tauschen könnte, dass ich halt genau den richtigen Tauscher finde. Ja, das ist ja echt schwer. Oder ich will eine Kuh gegen, was weiß ich was, Schweine tauschen, und dann gibt's aber keinen, der das genauso tauschen will. Deswegen gibt's ja das Geld. Geld ist ja ein wunderbares Tauschmittel. Und was zum Beispiel, also wenn man dieses, also ich fand das sehr spannend, ich habe das vor kurzem gehört, ich möchte das so wiedergeben, dass man mal so einen Bezug bekommt. Also 1 Milliarde Euro sind in Sekunden 30 Jahre. Also praktisch jede Sekunde 1 Euro, dann kommst du auf 1 Milliarde. Und jetzt hat die EZB aber, ich glaube, sogar 1 Billion mittlerweile nachgedruckt. Ich bin mir sogar nicht sicher, ob das vielleicht sogar im ganzen letzten Jahr 1 Billion war. Das ist unglaublich viel Geld. Das sind in Sekunden 30.000 Jahre. Und das habe ich von Andreas Popp. Ich hoffe, er hat es richtig gerechnet. Und wenn man sich mal diese Dimension nachguckt, dann fragt man sich, aber so viel wird doch gar nicht, also mehr produziert. Und das, also irgendwie ist für mich jetzt momentan so ein Gefühl, dass ich sage, ETFs, Aktien gut und schön, auch durch die Inflation zum Beispiel eine schöne Sache, dass Aktien ja immer mitschwimmen auf einer Inflation. Also die sind wie so ein Bötchen auf der Welle oder wie so ein Fettauge. Deswegen gehen die Märkte ja auch so schön nach oben, weil einfach die auch ein bisschen Inflationsausgleich betreiben. Also Geld, das du auf dem Konto hast, das halt nicht verzinst wird, das wird von der Inflation aufgefressen. Aber die Märkte gehen weiter nach oben, weil auch diese Inflation da ist. Also natürlich müsste man dann bei den Gewinnen später mal rausrechnen, was jetzt Inflation dazu beigetragen hat. Aber eigentlich ist es so, da schwimmt man oben auf. Was jetzt, wie Sinja schon sagte, eine spannende Sache ist, ist Krypto. Aber ich möchte noch, bevor ich zu Krypto komme, nochmal auf die Edelmetalle gehen.
Ich würde gerne nochmal kurz nur dazu sagen, dass ich das mit dem Finanzsystem nach wie vor noch etwas anders sehe. Weil das, was die EZB da macht, ja nichts Neues ist eigentlich. Das haben wir ja schon seit Ewigkeiten, dass das so läuft. Und deswegen bin ich mir da auch noch nicht so sicher, ob das jetzt bedeutet, dass das System sich dahingehend ändern wird oder nicht. Ich wollte es nur noch mal dahingestellt haben. Daran sieht man einfach auch, dass das einfach ein Thema ist, wo man sich selber mit beschäftigen muss, um nämlich für sich seine Entscheidung da zu treffen. Das hilft halt nicht, ne, wenn Silke mir jetzt sagt, geh da raus aus den ETFs und mach lieber dieses oder jenes und ich tue das und am Ende ist das Kacke. Dann muss ich ja nicht auf sie sauer sein, weil das war ja nach letztendlich trotzdem meine Entscheidung, ne? Und genauso andersrum, wenn ich jetzt sage, bleib unbedingt in den ETFs und mach jetzt nicht was Neues, weil ich irgendwie meine, das wären Crash-Propheten, die das andere sagen oder so, und ich lieg dann am Ende damit falsch, dann wäre Silke vielleicht sauer auf mich oder so, versteht ihr? Also das ist das, was wir auch immer meinen, gerade bei diesem wichtigen Thema, mit diesem sich auch nicht unbedingt bei einer Bank beraten lassen, sondern sich selber auf die Suche begeben, selber gucken, selber recherchieren, schauen, wie sich das für einen selber gestaltet und was man da dann für sich machen möchte. Also wo die eigene Strategie liegt. Ne? Ihr seht, es läuft nicht immer alles in eine Richtung. Selbst wenn man sich sehr gut versteht, so wie Silke und ich ja auch, und trotzdem kann man da verschiedene Wege gehen und verschiedene Sachen ausprobieren, ne?
Ganz genau. Und also niemals was unterschreiben, nur weil dir jemand was dazu geraten hat, wenn du es nicht selbst verstanden hast. Und ich kann auch völlig falsch liegen, ja, keine Ahnung. Also ich vertraue da auch so ein bisschen mittlerweile so meinem Näschen. Und nachdem ich so die ersten Erfolgserlebnisse tatsächlich mit Aktien-ETFs hatte und mich schon wenn ich sogar Halbmillionärin im Rentenalter gesehen habe, bin ich jetzt doch, wie gesagt, noch mal so ein bisschen auf die Suche gegangen. Und deswegen, bevor ich jetzt zu Krypto komme, was ja wirklich was sehr Kryptisches ist, noch mal zu Edelmetallen. Also Gold und Silber zum Beispiel ist auch eine Ich würde sie nicht unbedingt als es ist eine Vermögenskonservierung, nenne ich es jetzt mal. Also es ist jetzt vielleicht nicht irgendwas, wo man jetzt mit dicken Renditen rechnen sollte oder kann oder es zumindest für einen Vermögensaufbau nehmen sollte. Aber also Gold und Silber hat einfach an sich einen Wert, während ein bedruckter Euroschein eigentlich nur Papier mit Farbe ist und ein paar Sicherheitskennzeichen. Und Gold und Silber oder auch Platin oder auch andere besondere Metalle, die haben einfach einen Eigenwert. Ja, das heißt, habe ich, oder auch Schmuck zum Beispiel, ja, oder Diamanten oder was auch immer für Wert oder Edelgegenstände, die eignen sich immer zum Tauschen, ja, oder zum Konservieren. Also auch hier muss ich eine kurze Anleihe machen bei einem Finanzexperten, der sagte, früher bei den alten Ägyptern hat man so einen Umhang, ich weiß nicht, was sie damals so getragen haben, also irgendwie so einen schönen, schicken Umhang, hat man für eine Unze Gold bekommen. Und das entspricht heute so um die 2.500 Euro. Und dafür kannst du dir auch heute noch einen Anzug maßschneidern lassen. Also es sind zwar unglaublich viele Währungen gekommen und gegangen und Zahlungsmittel haben sich verändert, aber mit dieser Goldmünze, dieser Unze, das sind so, ich glaube, ein paar 20 Gramm, das ist jetzt nicht unbedingt viel, aber also vom Gewicht her, also man denkt immer so an die großen Goldbarren, die man mal auf irgendwelchen Fotos gesehen hat. Nee, das ist gar nicht viel Gold. Das hat einen sehr schönen Eigenwert und das hat praktisch über diese ganzen Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte einfach seinen Wert konserviert. Ja, und dementsprechend ist es, gerade wenn man jetzt vielleicht, ja, momentan tun sich sehr viel Crash-Propheten auf, allein 2020, was da schon alles, oh, jetzt geht alles unter, noch haben wir den Euro, alles fühlt sich soweit gut an, auch die Börsen sind mehr oder weniger wieder stabil. Also nur für diejenigen, die sagen, keine Ahnung, ja, es hat jetzt, geht das jetzt immer so weiter oder geht's nicht so weiter oder was auch immer, kann man durchaus ein Teil, also man sollte nicht alles, da geht's wieder um diese Anteile, so 10-20% wird oft geraten, das kann man aber irgendwie auch so ein bisschen selber bestimmen, wirklich auch in Edelmetallen konservieren, sage ich mal. Ob das jetzt unglaublich viel Rendite bringt und irgendwann ein Riesenhype auf Gold und Silber läuft, wobei man muss sagen, die Zentralbanken kaufen auch Edelmetalle ein. Manche haben vielleicht noch im Kopf, dass es so einen Goldstandard gibt. Das ist leider nicht so. Also der Dollar ist unsere Leitwährung, ich glaube weltweit. Und der war mal goldgedeckt, ja. Das heißt, da waren dann für entsprechende, wenn man so und so viel Scheine ausgegeben hat, musste das entsprechend als Gold in der Bank geparkt sein. Ja,
also was gedruckt wurde.
Richtig, ne?
Also an das, Geld, was gedruckt wurde an Scheinen, gab es als Gegenwert in Gold.
Genau.
Und das hat man dann sein lassen. Irgendwann und
in den 70ern.
Genau. Und richtig aufgefallen und so ins Bewusstsein auch der Gesamtbevölkerung gerückt ist es, glaube ich, durch die Lehman Brothers Krise, woraus dann auch die Idee zu Bitcoin entstand damals. Also das rechnest du ja zurück auf die Lehman Brothers Krise, was den Bitcoin angeht zumindest. Aber da sind wir ja wieder bei Krypto. Da fangen wir ja gleich mit an.
Richtig. Also, Gold und Silber kann man natürlich auch zum Beispiel als ETF, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall irgendwie auch in so einer Art Fonds kaufen oder Zertifikate nennt sich das dann, glaube ich. Sollten wir jetzt tatsächlich in irgendeine Krise rutschen finanziell, ja? Also wie gesagt, wir sind gerade, deswegen, wir haben die Folge schon so oft gedreht, wir wussten immer nicht, welchen Tonus schlagen wir an, deswegen machen wir heute mal so das doppelte Lottchen, ne? Engelchen ja, und genau. Teufelchen in einer gewissen Art und Weise.
Ja, nur jeder sieht mal, sich als Engel und den anderen als Teufel.
Nee, gar nicht. Nee, ich bin heute mal der Krisenprophet und die ja. Sina ist die, alles wird gut.
Genau, die gute Fee hier.
Genau, und dann ist es natürlich so, wenn jetzt tatsächlich, sag ich mal, was Weltbewegendes an den Finanzmärkten passiert, dass natürlich so ein Zertifikat im Ende halt auch nur ein Stück Papier ist, ja, und auch wenn du dann einen Anteil da an gewissen Silbermengen in irgendeiner Silbermine dazu hast, wenn, sag mal, wirklich die Kacke am Dampfen ist, ja, dann kommst du niemals zu dieser Silbermine und bis du da bist, ist auch alles weg, ne?
Dann muss ich ja wieder einhaken, ne, wenn wir an so einem Punkt sind, dann haben wir sowieso komplett
ganz andere Probleme. Da haben wir echt ein Problem, genau, ja.
Wir haben auch völlig andere Probleme und das ist dann das Letzte, um das wir uns tatsächlich
kümmern. Richtig, genau, aber bei Edelmetallen, habe ich gesagt, geht es um eine Wertkonservierung. Das heißt, hier würde ich nicht mit zocken, hier würde ich auch keine Zertifikate nehmen. Das ist auch nichts, wo man, sage ich mal, da kann man mit anderen Dingen, wie Sina vorhin schon sagte, mit ETF kann man da schon, je nachdem, welchen Index man da jetzt wählt oder zwei, drei, man kann ja auch ein bisschen mischen, man kann ja auch ein bisschen für sich werten. Wie gesagt, das wird in der Lektüre, die wir dazu haben, drunter verlinkt haben, schon sehr, sehr gut erklärt. Das müssen wir jetzt nicht von vorne anfangen, das wird nämlich den Rahmen der Sendung sprengen. Also da kann man viel besseren Vermögensaufbau mit betreiben als mit Gold und Silber. Da geht es wirklich nur um die Konservierung. Und wenn ich tatsächlich etwas konservieren möchte, zum Beispiel indem ich jetzt, was weiß ich, vielleicht ein bisschen Gold oder Silber kaufe, dann möchte ich natürlich das vielleicht später mal meinen Kindern also weitergeben oder so. Also das ist einfach nur so eine Konservierung eines Teils, wenn man das tatsächlich für sich für gut befindet. Wie gesagt, geh auch immer in die eigene Resonanz. Was fühlt sich für dich stimmig an, was nicht? Also das ist jetzt hier kein, du musst jetzt das und das machen. Wir wollen nur verschiedene Dinge anreißen. Sina hatte auch schon kurz die Immobilien erwähnt. Jetzt gerade ist natürlich auch sehr, sehr hohe Immobilienpreise. Also ich glaube, wir haben die höchsten Immobilienpreise ever. Ja, also
ja, auf jeden Fall.
Das, auch durch die Inflation geschuldet, auch durch das Nachpumpen des Geldes der EZB geschuldet, weil einfach so viel Geld im Markt ist und Leute versuchen natürlich dieses Geld, wenn, also es gibt natürlich auch viele Menschen, die wirklich viel Kohle auf dem Konto haben, sag ich mal, oder gute Jobs haben oder geerbt haben oder was auch immer. Ja, die einfach dann einfach da mitschwimmen wollen, ne? Also, ne, so ein Haus, also was ich allein in den letzten Jahren getan hat, ich habe mich mal hier umgehört, also eine Bekannte von mir hat ihr Häuschen, ich glaube, vor 10 Jahren gekauft, ich glaube, 3 Zimmer. Bisschen Grundstück dabei, noch ein Nebengebäude dabei, hat so 180.000 für bezahlt und meine Nachbarin, die haben jetzt gerade ein Häuschen bezogen und sie sagte, hier in der Region ist unter 400.000 nichts mehr zu kriegen und das ist jetzt auch wesentlich kleiner als das, was meine andere Bekannte hat. Also da merke ich, dass es sich hier alleine in den letzten 10 Jahren mehr als verdoppelt hat. Ja, also wer vor 10 Jahren gekauft hat, Glückwunsch. Wer jetzt gekauft hat, hoffen wir mal, dass es so weitergeht, dass das Haus dann auch entsprechend noch zulegt, ja. Ja, deswegen, also da auch, also bei Häusern wäre ich tatsächlich ein bisschen vorsichtig, wobei man weiß halt auch nicht, wann die Preise wieder runtergehen oder ob sie sich jetzt in den nächsten 1-2 Jahren nochmal verdoppeln werden. Also dann wäre jetzt natürlich ein guter Einstieg. Also auch da so ein bisschen in die eigene Resonanz gehen. Kann auch nicht jeder eine Immobilie kaufen. Deswegen, also ich habe auch keine, ich glaube, Sina, du hast auch kein Haus oder eine Wohnung.
Habe ich tatsächlich noch nicht. Aber hätte ich gerne irgendwann. Aber als Kapitalanlage, nicht unbedingt zum Eigenbezug.
Genau.
Aber ja. Ich schwanke da auch immer wieder, weil ich mag ja alles, was möglichst passiv ist. Und ja, du kannst auch diese ganze Hausverwaltungsnummer dann ab einem gewissen Punkt natürlich abgeben. Letztendlich ist es aber was, ich gebe die Sachen, die mit meinem Geld zu tun haben, nicht gerne ab. Ne? Also es ist was, das möchte ich eigentlich gar nicht abgeben. Und deswegen weiß ich noch nicht, ob mir das dann nicht doch mit der Zeit zu aufwendig ist. Weil es kommt da auch immer drauf an, ne? Was das dann genau ist und nach was für Modell du das machst. Also wie Nina das zum Beispiel macht, so mit WG und so, wäre mir schon wieder zu aufwendig. Weil so Studenten, die dann irgendwie, wenn du Glück hast, ja so alle 2-3 Jahre nur wechseln, wenn du Pech hast, irgendwie alle halbe Jahre, und sich dann immer wieder irgendwie drum zu kümmern. Ich weiß, also bin ich mir noch nicht so sicher. Also wenn, dann würde ich das wahrscheinlich eh in einem anderen Format machen, schon eher wirklich so an Familien dann, dass du irgendwo bist mit einem kleinen Häuschen, was da halt an Familien vermietest, wo klar ist, so die sind dann hier auch angebunden, so mit Kita, Schule und so weiter. Die sind hier locker 15, 20 Jahre erstmal vielleicht drin, ne? Und da gibt's so viele verschiedene Strategien auch, die man da einfach beifahren kann. Oder man guckt in Einzugsbereichen von Flughäfen, von Universitäten, ne? Weil da sind auch kleine hässliche Wohnungen einfach mal viel wert, ne? Die du dann einfach auch möbliert zur Verfügung stellen kannst für Vielreisende, die dann zwischendurch in Flughafennähe unterkommen müssen oder eben für Studenten dann an der Stelle. Wie gesagt, also es gibt so viele verschiedene Strategien, die man da fahren kann.
Ja, man kann ja auch wesentlich kleiner anfangen. Man kann ja auch anfangen, einen Stellplatz zum Beispiel zu kaufen oder eine Garage oder so irgendwas. Ja, ja, genau. Oder vielleicht in gute Werkzeuge zu investieren und einen Geräteverleih aufzumachen. Oder,
wenn man im Eigenheim lebt, ein nicht genutztes Zimmer untervermieten, ne?
Ja, Airbnb zum Beispiel macht es wunderbar möglich.
Muss man immer mal nach der Legalität gucken, wie es funktioniert, wo es funktioniert und was da auch steuerlich beachtet werden muss. Ne, also das ist genau wieder so der Punkt, wo ich sage, ja, da hängt wieder viel dran, womit man sich beschäftigen muss. Auf der anderen Seite, wenn man dann irgendwann drin ist, ist das halt genauso easy. Auf der anderen Seite, so easy wie ETFs ist halt eigentlich gar nichts, weil das vergisst man ja im Idealfall und erinnert sich dann 40 Jahre später dran, dass man da ja was hatte. Ja, genau. Also kommen wir vielleicht aber mal so langsam Richtung Krypto, das fände ich
genau,
ganz spannend,
ja.
Weil zu Immobilien haben wir ja, wie gesagt, schon öfter was gemacht.
Genau.
Wie sieht das jetzt da mit Krypto aus?
Aber ich wollte eigentlich jetzt nochmal an alle Alleinerziehenden da draußen wenden, die jetzt sagen, boah, die haben doch echt irgendwie ein Quersitzen, wenn die hier als Alleinerziehende von Immobilien oder so sprechen und da zu investieren. Da möchten wir einfach nur sagen, fangt einfach an, ja, und baut euch nicht die Schranken selber in den Kopf rein. Es ist alles möglich. Wie gesagt, mit Nina haben wir schon über Immobilien gesprochen, die aus einer Notsituation anfing, sich eine Wohnung zu kaufen und dann da nach und nach ja in die Art der Immobilieninvestition reingerutscht ist und die da Lunte und Blut geleckt hat, sage ich mal, ja, und das total super findet. Und es gibt alle möglichen Möglichkeiten, und zum Beispiel gibt es da auch Möglichkeiten, so mit Krypto gewisse Dinge, zum Beispiel Unternehmen zu unterlegen oder. Das sind natürlich alles Sachen, die nicht am Anfang gleich da sind, sondern man sollte erstmal seine eigenen Finanzen im Griff haben, einen Überblick über die eigenen Finanzen haben. Im besten Fall jeden Monat mal mindestens 10-15% dessen, was so reinkommt, übrig haben. Das ist nämlich so der erste Marker, sage ich mal. Dann sich anfangen zu überlegen, was mache ich mit diesen 10-15%? Wie kann ich vielleicht aus den 10-15%, die ich jeden Monat überhabe, wenn ich sie denn schon habe, Schuldenabbau zu bilden, ist auch ein Thema, haben wir auch schon eine Folge zugemacht, hört euch die an. Und da sind auch nochmal diese ganzen Grundlagen drin. Und dann fängt man an, sich was Schönes rauszusuchen. Im Idealfall tatsächlich für den Vermögensaufbau, für die Easy-Nummer am Anfang ist der ETF. Lest euch da rein, fangt an, eure Daueraufträge einzurichten und zum ersten Mal, ja, vielleicht eine grüne Zahl zu sehen, wo ihr wisst, boah, ich habe gerade 50 Cent, ohne dass ich einen Finger krumm gemacht habe, verdient. Das ist schon mal sowas von geil, ja. Ich habe zum Beispiel noch in P2P-Kredite investiert. Das sind einfach so direkte Kredite, also wo keine Bank dazwischen hängt. Da gibt's die Plattform Bondora zum Beispiel und Mintos. Das sehe ich aber eher als Seitengeschäft. Das sind auch Sachen, wo man gleich so ein tolles Erfolgserlebnis hat, weil man einfach schon, oh, ich habe jetzt Zinszahlungen bekommen. Also man ist nicht immer so der Schuldige, der irgendwie da Geld zahlen muss oder Rechnung begleichen muss, sondern man bekommt plötzlich Zinsen bezahlt. Wow, das ist schon mal so. Also das waren meine persönlichen Einstiege. Ich bin tatsächlich mit P2P eingestiegen, weil ich mich in das ETF-Thema noch reinlesen musste. So, jetzt habe ich das alles mal abgeschlossen. Jetzt kommen wir langsam zu Krypto. Krypto war mir lange nebulös. Es ist auch immer noch nebulös, muss ich sagen.
Ja.
Also man versteht das tatsächlich
schwierig.
Schwierig, hast du recht. Genau, also im Grunde sind Kryptos ist im Prinzip digitale, ja, digital, Währung darf man teilweise nicht nennen, weil die nicht als Währung, es gibt einige, die sind, oder einen zumindest weiß ich, der ist als offizielle Währung zugelassen. Zwei, wen kennst du?
Naja, Bitcoin in Teilen ja auch schon.
Ja, in manchen Ländern schon, das stimmt, ja. Das Problem bei diesen, also nehmen wir jetzt mal den Bitcoin. Yen, genau. Yen ist schon als Zahlung zugelassen, weil er nämlich steuerlich transparent ist und ist halt nicht so ein Krypto, der so unglaublich anonym ist, weil durch diese Anonymität von den Kryptos ist es auch so, dass damit halt auch Geldwäsche und irgendwelche illegalen Geschäfte sehr gerne gemacht werden. Deswegen sind sie auch den Zentralbanken ein bisschen ein Dorn im Auge, aber sie sind nicht verboten worden und dementsprechend sind die mittlerweile so groß und der Bitcoin hat schon so eine, ja, Marktkapitalisierung, der ist auch nicht mehr rauszukriegen. Also der ist aus diesem System nicht mehr rauszukriegen. Und das ist im Prinzip eine digitale, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Währung, ja, die digital erstellt wird. Das ist dann diese Blockchain-Technologie. Es besteht im Prinzip aus Rechenoperationen. Deswegen einen Bitcoin zum Beispiel kriegst du nicht in Echtzeit überwiesen, weil der erstmal geschürft gemeint werden muss. Das heißt, da wird auch Energie für aufgewendet und Rechenleistung. Deswegen haben manche den ja auch so ein bisschen als Dorn im Auge von wegen, naja, da wird so viel Energie weggeballert und das ist ja im Prinzip nicht gut fürs Klima und so weiter und so fort. Also da gibt's ein weites Feld, mit dem man sich da beschäftigen kann bei Kryptos. Mir persönlich, ich hatte mich so mit den ersten Bekannten unterhalten in meinem Umfeld zu dem Thema Krypto, wollte wissen, nachdem ich ja so mit ETF schon so gewisse Anlagestrategien kennengelernt hatte, das heißt, wie steigt man da ein und wo macht man das und was ist da eine gute Strategie, mit der man auf jeden Fall immer auf der Gewinnerseite ist oder zumindest möglichst auf der Gewinnerseite ist. Und ich bin tatsächlich nur an Zocker geraten. Also Menschen, die mir das nicht erklären konnten, die auch das einfach nur so gemacht haben oder die sagten, naja, ich gucke halt jeden Tag rein und dann schichte ich das so ein bisschen um und verkaufe und kaufe und gucke halt, dass ich damit halt am Ende des Jahres im Plus rauskomme. Ich kenne tatsächlich sogar jemanden, der recht früh in Krypto, in Bitcoin tatsächlich eingestiegen ist und ich glaube so um die 100 Bitcoin hatte. Der hat sie dann irgendwann, weil die Währung, also naja, Währung ist ja nicht, weil die dieses, ja, das Thema irgendwie auch mal so eine Schlappe zwischendrin hatte, hat er dann irgendwann bei der Verdopplung oder Verdreifachung hat er dann verkauft und hat sich über seinen dreifachen Wert gefreut. Und ich meine, heute ist ein Bitcoin, wo sind wir gerade, irgendwo zwischen 40.000 und 60.000 Dollar, schwankt das Ding ja immer hoch und runter. Und also ich habe ihn dann auch gefragt, wo ich dachte, oh Mann, du wärst ja jetzt tatsächlich mehrfacher Millionär mit deinen 100 Bitcoin, wenn nicht sogar noch mehr. Aber ich meine, wie geht, also das ist so das Thema Finanzentscheidung, was Sie noch nicht vorhin hatten, ja, ne? Der eine geht jetzt gerade den Weg, der andere geht den Weg.
Ja, wobei, also ich bin auch dabei, mich mit Bitcoin und also mit Krypto zu beschäftigen. Du bist da ja mehr beim Yen, ich bin da tatsächlich mehr beim Bitcoin, habe aber auch noch nicht genug nach meinem Empfinden mich damit beschäftigt. Was ich aber gemacht habe, ich hatte ein Interview geführt für den Green Deal Podcast, da könnt ihr auch mal reinhören. Green Deal von Euronet Plus ist das, da geht es um die Klimaziele der EU und da ging es um die Frage, ob Bitcoin, weil das ja ein hoher Energieaufwand ist, das alles zu schürfen, also das Mining verbraucht ja unfassbar viel Energie, so viel Energie wie ein Industrieland im Jahr, ne? Wie eine Industrienation aus Europa im Jahr so viel Energie verbraucht, alleine Bitcoin fürs Mining. Und da ging es um die Frage, ob das jetzt eine Klimasünde ist oder nicht. Und da hatte ich Roman Rehm im Interview, der auch einen YouTube-Kanal hat zum Thema Bitcoin und da mega gut durchführt und das alles sehr, sehr gut erklären konnte. Ich kann das leider nicht so gut wiedergeben, aber das empfehle ich, wer sich dafür interessiert oder explizit für Bitcoin interessiert, sich ihn mal anzuhören und anzugucken oder eben einmal in dieses Interview reinzuhören. Das verlinken wir hier auch, können wir auch hier unter verlinken. Ja, genau, also da bin ich jetzt gar nicht so, dass ich sage, Silke ist da jetzt irgendwie auf einem ganz anderen Weg unterwegs als ich. Ich bin nach wie vor so, dass ich an ETFs halt festhalte. Das ist der Unterschied eigentlich. Aber trotzdem auch Eier in Bitcoin oder in Krypto zu legen, halte ich für sehr sinnvoll. Und das werde ich in den nächsten Monaten spätestens, also auf jeden Fall im nächsten Jahr auch tatsächlich angehen und mich da noch näher mit beschäftigen, ja, und mir da dann eben auch die Kryptowährung meines Vertrauens raussuchen.
Ja, oder auch mehrere. Also genau. Es gibt ja sehr, sehr viele Kryptowährungen, den genauen Überblick habe ich jetzt gar nicht. Es gibt auch Plattformen, über die man die dann im Prinzip kaufen und wieder verkaufen kann. Da gibt es welche, die kosten ein bisschen mehr im Trading, manche kosten ein bisschen weniger. Da kann man einfach mal Vergleichsseiten sich anschauen. Ich habe jetzt tatsächlich, und weil du es angesprochen hast, mir den Yen genauer angeguckt. Yen heißt Your Everyday Money. Und da wird's wiederum spannend, wenn man jetzt von den Finanzcrash-Propheten ausgeht, ja, und wir sagen, keine Ahnung, vielleicht laufen diese, also man redet von den normalen Währungen, diesen Länderwährungen als Fiat-Währung. Das ist Fiat-Geld, weil es einfach aus dem Nichts über Kredite geschaffen wird. Ja, deswegen, wir haben ja schon, glaube ich, sogar eine weltweite Verschuldung oder deutschlandweit, ich bin mir gerade nicht ganz sicher, von 28 Billionen. Ich glaube, das war sogar, oder war es die EU? Ich weiß nicht. Jedenfalls, das ist unglaublich viel Schulden oder waren es die Weltschulden?
Das klingt ein bisschen wenig.
Ja, denke ich mir auch. Jedenfalls, also wenn wir jetzt von den Crash-Propheten nochmal so ein bisschen in die Richtung gehen würden. Das, was wir aktuell als Währung haben, das ist ja das ist ja Fiat-Geld, also jedes Land, also diese Landeswährung, ob das jetzt Dollar ist oder ob das der Euro ist oder ob das was auch immer was ist, das ist Fiat-Geld und kann, da es jetzt nicht mehr goldgedeckt ist und der kann es einfach nachproduziert werden. Und da wird's dann vielleicht spannend, wenn wir jetzt wirklich mal überlegen, wie geht die Inflation vielleicht nächstes Jahr weiter? Weil wenn immer nur Geld nachgedruckt wird, wird die schwer wieder einzufangen sein. Da müssten dann schon mal die Zinsen angehoben werden, was dann auch wieder schwierig ist, um die Wirtschaft am Laufen zu halten oder anzukurbeln. Und wenn wir jetzt, also dieser Krypto, dieser Yen heißt ja Your Everyday Money und ist genau dafür gedacht, nämlich einfach als Tauschmittel, als digitales Tauschmittel. Und der ist in einer bestimmten Stückzahl aufgelegt. Das heißt, er wird nicht einfach ausgeweitet, sondern er hat einfach eine gewisse Stückzahl, hat auch eine Foundation hinten dran, die alle 3 Monate schaut, wie viel Handel wurde jetzt damit betrieben, Welches Volumen, also sowohl an Yen, aber auch an Ware ist da transferiert worden. Und dementsprechend ist es so, dass er nicht diese krasse Schwankung hat wie ein Bitcoin, der irgendwie mal hochrauscht und wieder runterrauscht. Und das ist ja wirklich auch so ein Panikmarkt, nenne ich es auch ganz gerne, weil, ne, geht's runter, wird verkauft, geht's hoch, hui. Also das ist ja immer so, da hängen so viele Zocker hinten dran, die dann einfach das einfach noch verstärken, wenn da so ein Impuls drin ist. Und dafür ist der Yen jetzt beispielsweise nicht gemacht. Der nennt sich Rainbow Currency, also Regenbogenwährung. Und ist ein, ich habe gehört, er soll Gold unterlegt sein, aber ich bin mir nicht ganz sicher, weil ich finde, goldgedeckte Kryptos, das hört sich für mich ziemlich nach Zukunftsmarkt an, weil wir haben einerseits eine Sicherheit, wir haben einen Gegenwert und nicht nur, und das mag ich an Kryptos eigentlich nicht, dass sie halt nur so digital sind. Aber dahin wird die Reise wahrscheinlich gehen, weil in China zum Beispiel, also alle Märkte, alle größeren Länder oder sage ich mal Vereinigungen wie die EU zum Beispiel sind gerade dabei, Digitalwährungen. Also der digitale Euro wird gerade auf den Weg gebracht. Schweden ist schon relativ weit mit der digitalen Währung. Die haben ja, glaube ich, Kronen, ne? Schwedische Kronen. Die sind ja gar nicht im Euro drin. Und der chinesische, ich glaube, der heißt entweder Rimi oder Rimini. Aber Rimini ist ja auch ein Ort in Italien, aber irgendwie so in die Richtung heißt er. Und es kann tatsächlich sein, dass der nächstes Jahr schon auf den Markt kommt. Also nächstes Jahr heißt jetzt in dem Fall 2022, weil wir die Folge gerade Ende 2021 aufnehmen. Und dann wird man sehen, was passiert. Also in Schweden beispielsweise ist ja schon das Bargeld weitestgehend abgeschafft. Münzen, glaube ich, gibt's schon gar nicht mehr, zumindest nicht in großer Stückzahl. Da hat allerdings auch schon der Finanzminister aus Schweden gesagt, ja, gut und schön, dass man alles schön elektronisch bezahlen kann, aber was ist, wenn mal ein Stromausfall kommt oder wenn mal, was weiß ich, diese Infrastruktur dahinter zum Übertragen der Daten mal irgendwie nicht funktioniert, durch was auch immer, dann hat man natürlich mit so einem digitalen Geld ein Problem. Da kann man irgendwie nichts mehr mit machen, wenn denn das Internet oder der Strom nicht da sind. Deswegen, ja, ist aber definitiv aus dem Markt nicht mehr wegzudenken. Das heißt, es wird, auch wie gesagt, der Bitcoin ist schon so groß, der wird nicht mehr rausgehen aus dem Markt, den wird man nicht mehr rauskriegen aus dem Markt. Aber wie gesagt, diese Digitalwährung an sich scheint sich jetzt nach und nach zu etablieren. Ob es jetzt, sage ich mal, eine 100% Lösung ist, dass es nur noch Digitalgeld gibt, was natürlich auch wieder, ja, so eine gewisse Kontrollmöglichkeit gibt, weil dann einfach jede Transaktion direkt einen digitalen Abdruck hat. Das ist mit Geld ja nicht. Also wenn ich jetzt der Sina 100 Euro in die Tasche stecke, dann sind die da und es weiß keiner was von, ne? Also das ist nochmal so der Gegenpol. Aber soweit ich es jetzt auch mitbekommen habe, sind schon größere Banken dabei, auch Wallets. Also Wallets sind im Prinzip das, was ein Depot ist für Aktien. Also so eine Art digitales Portemonnaie oder Dashboard oder was auch immer, wo man dann seine Kryptowährung oder auch Fiat-Währung angezeigt bekommt. Die sind dabei, die gerade zu implementieren, und ich glaube tatsächlich, wenn eine Bank das jetzt verschläft, ja, und die Deutschen sind bei, oder zumindest die deutschen Unternehmen oder Banken sind bei der Digitalisierung doch noch ein bisschen hinten dran, also die Banken, die das jetzt verschlafen, kann ich mir vorstellen, dass die dann nach und nach auch keinerlei Präsenz oder Relevanz mehr haben. Also ich habe jetzt gerade das Gefühl, ja, die einen nehmen es als Schreckgespenst, die anderen nehmen es als sehr große Begrüßung, digitales Geld, dass das tatsächlich uns in den nächsten Jahren noch sehr, sehr viel mehr präsentiert wird. Der digitale Euro wird noch ein bisschen brauchen. Aber jetzt kommen wir noch mal ganz kurz zu diesem Yen. Also was mich an diesem Yen jetzt, was ich sehr schön fand, also wenn er goldgedeckt ist, ich habe es noch nicht ganz herausgefunden, mir wurde es zwar einerseits bestätigt, aber andererseits konnte ich es in den Unterlagen nicht sehen, dann ist es natürlich was ganz Feines, weil dann haben wir so eine Art Wertsicherung in gepaart mit so einer Art.
Es hat ein Limit, es ist limitiert. Darum geht es auch eigentlich beim Bitcoin, weil alles andere entwertet dadurch, dass du immer mehr und mehr und mehr und mehr davon herstellst. Wir können immer mehr Häuser bauen, wir können immer mehr dieses tun, immer mehr jenes tun. Das ist was Roman Rehm auch gesagt hat im Interview. Der auch sagt, und das gilt aber auch für Bitcoin. Es ist halt einfach limitiert. Für Ethereum zum Beispiel gilt das schon wieder nicht, weil die einen anderen Algorithmus haben. Also bei Krypto kommt es auch sehr auf den Algorithmus an und auf das, was die Community, also die Leute, die die Bitcoins eben kaufen etc., was die festlegen, ne? Weil ich ihn auch gefragt habe, wie wahrscheinlich ist es denn, dass Bitcoin nicht auch einfach den Algorithmus ändert, so wie Ethereum das gerade macht, um halt eben auch anderen Konzernen irgendwie zu gefallen, was ja eigentlich nicht der Grundgedanke von Krypto ist. Und ja, also ganz spannendes Thema eigentlich, ne? Wo man sich, und das sind so die Finessen daran, wo ich sage, da muss man sich nochmal viel länger mit befassen, bis man es wirklich verstanden hat. Ich glaube, auch die Politik hat das nicht verstanden und ich bin auch noch nicht sicher, ob ich das für gut halte, dass Banken Wallets aufmachen, weil es geht ja auch um ein gewisses Maß an Anonymität. Jetzt kann man wieder sagen, ja, das fördert aber vielleicht auch Kriminalität etc. Ja, ich weiß es nicht. Also, weil da ist die Anonymität wieder weg und wo ist der Benefit für die Banken etc.
Also, ja gut, aber das Thema ist ja sobald, also wie gesagt, die Projekte digitaler Euro, digitaler Dollar oder und so weiter und so fort, die laufen schon.
Also, ja, da das haben wir ja eh. Also mit dem Online-Banking etc., was wir ja heute schon haben, sind wir ja sowieso schon gläsern. Und wenn du dann noch dein Handy dazu nimmst, was sich ja überall, egal wo du hinfährst, mit Sendemasten und so nachvollziehen lässt, wo du, also eigentlich, wenn du nicht willst, dass irgendjemand deine Wege nachvollziehen kann, geht nur Bargeld, sofern es nicht abgeschafft ist, noch nicht, also bei uns ja zumindest noch nicht. Und theoretisch müsstest du aber auch immer überall dein Handy komplett aus haben oder gar nicht mit haben. Ne? Ja, also das sind diese beiden Faktoren, die machen uns schon sehr gläsern. Ne? Die ganzen Online-Überweisungen und die ganzen Kreditkartenzückungen und natürlich auch das eigene Handy, ne?
Ja, ist ja auch so schön einfach, aber da hoffen wir jetzt tatsächlich mal, da bin ich jetzt wirklich mal nicht der Crash-Prophet, sondern der hofft, dass die Menschheit tatsächlich versteht oder zumindest es dann nicht zentral, sondern dezentral alles ist. Aber da ist jetzt wieder, sage ich mal, so ein Krypto gar nicht mal so verkehrt, diese digitalen Landeswährungen, die sollen tatsächlich, soweit ich das verstanden habe, zentrale Währungen sein. Das heißt, da bist du dann schon sehr, sehr gläsern. Das heißt, zentral gesteuert und nicht dezentral. Das ist ja das Schöne an diesem Blockchain eigentlich und an diesem Bitcoin, dass es im Prinzip nicht zentral ist und damit halt nicht alles kontrolliert werden kann.
Ja.
Und
damit ist auch eine Sanktion nicht möglich. Also die USA können jetzt dann nicht mehr sagen, so, der Iran, Irak, was auch immer, gefällt uns hier jetzt gerade nicht, was ihr macht. Ihr dürft den Dollar nicht mehr als Währung nutzen. Damit sind die abgeschnitten. Was eben ja selber gesagt ist, die Weltwährung, ja. Hm. Und damit sind die halt abgeschnitten von der großen weiten Welt, sage ich mal. Und das passiert natürlich mit Kryptowährung dann nicht mehr. Also da hat kein Land über ein anderes Land entsprechende Macht. Da kann man auch drüber streiten, ob es sinnvoll ist oder nicht, ne? Aber letztendlich beraubst du die Menschen da. Also du kannst sie nicht mehr sanktionieren, jedenfalls nicht mit dem Geldsystem, wenn Kryptowährungen zur Währung werden.
Hm. Und jetzt nochmal zu diesem Yem, weil ich den jetzt ganz speziell fand. Wie gesagt, ich mag nichts, was ständig, also ich stemme ein Bitcoin zum Beispiel als offizielles Zahlungsmittel oder als Zahlungsmittel irgendwie so ein bisschen schwierig vor, weil heute ist er irgendwie 20% im Plus und morgen wieder 50% im Minus, jetzt mal ganz extrem gesagt. Da muss ich mir dann schon überlegen, ob ich jetzt einen Liter Milch dafür bezahle und die Frage ist ja auch, ob derjenige, der mir den Liter Milch dann verkaufen möchte, auch entsprechend mit dem Bitcoin irgendwas anfangen kann oder ob der einfach Euros braucht, um damit dann halt, was weiß ich, den Futtermittellieferanten zu bezahlen, wie auch immer. Also
das wirst du mit Yem auch haben. Das ist halt einfach nur noch kleiner.
Nee, ich glaube gar nicht, dass da, also der sagt auch von sich selbst, das ist seine Stärke, dass er eben nicht in diese, ich krieg das Wort immer so schlecht ausgesprochen, Volatility, wie das heißt, also reinfällt. Das ist bei ihm tatsächlich ein Markenzeichen. Der wächst eigentlich nur, weil einfach er limitiert ist. Ich hoffe, Gold unterlegt ist. Das werde ich irgendwann nochmal rausfinden.
Ja, limitiert ist Bitcoin ja aber auch.
Und der das ist auch ein Community-Coin. Also man kann den nicht einfach über eine offizielle Wallet irgendwie kaufen, wo man andere Bitcoins handelt, sondern man muss tatsächlich erst in dieser Community drin sein. Das heißt, du musst jemanden kennen, der den hat oder in der Community drin ist. Und der dich dann im Prinzip dazu einlädt. Und dann finde ich ihn unglaublich spannend als Your Everyday Money, weil er einfach tatsächlich in meinen Augen ein alternatives Zahlungsmittel darstellen kann. Die Community muss natürlich entsprechend groß sein, dass ich das auch hier bei mir vor Ort im besten Falle oder deutschlandweit anwenden kann. Man kann aber zum Beispiel auch, wenn man ein Business hat, kann man sagen, okay, meine Kunden, die dürfen bei mir die Hälfte der Rechnung in Euro bezahlen und die andere Hälfte dann in Yem, ja, damit ich da einfach entsprechend mir auch einen gewissen Wert nach und nach aufbaue. Also er ist tatsächlich zum Benutzen gedacht, nicht unbedingt als Geldbunkertool. Man kann auch zum Beispiel Unternehmen damit unterlegen. Gibt's auch schon die Möglichkeit. Das ist aber schon ein sehr, sehr, sehr spezielles Thema. Also wenn man eine GmbH zum Beispiel gründet, muss man ja mindestens 25.000 Euro hinterlegen als Sicherheit. Und das geht wohl auch schon mit Yem. Also da tut sich gerade, finde ich, unglaublich viel Spannendes in der Finanzwelt. Deswegen, wie Sina und ich schon eingangs gesagt haben, da muss jeder so ein bisschen nach seinem eigenen Gusto gehen. Und also je nachdem, wo du jetzt sagst, schaue ich mir an, gucke ich mir an. Also wie gesagt, meine Einstiegsdroge war der ETF und die P2P-Kredite. Sina, du bist, glaube ich, auch mit ETF eingestiegen.
Ja, genau, auch ETF, genau, richtig.
Genau, und wie gesagt, ich habe mir jetzt den Yem genauer angeschaut, bin da jetzt auch in der Community drin. Schau mir das jetzt eine Zeit lang an, so wie ich es auch bei den P2P-Krediten gemacht habe, genauso wie ich es auch bei den ETF-Geschichten gemacht habe. Ich bin da jetzt einfach erstmal drin, ja, ich schaue mir das mal an, ich schaue mir auch mal an, wie da so der Wachstum ist, wie sich das anläuft. Ich könnte mir auch vorstellen, und jetzt sind wir wieder bei dem bösen Crash-Propheten, dass wenn tatsächlich sich 2022 mit der Inflation noch einiges tun wird, ja, manche reden ja tatsächlich schon von der Hyperinflation, aber da will ich jetzt keinem Angst machen. Das wäre, ich glaube, Hyperinflation ist ein Wertzuwachs, also nicht Wert, sondern einfach, ich glaube, das ist ein 25% Inflation. Ich glaube, bei 25% ist, aber da müsste man nochmal nachschauen. Also jetzt haben wir, glaube ich, eine Inflation von, was haben wir denn gerade, 5, 6, 7%? Ich weiß es gar nicht. Sina, hast du da einen Überblick?
5,2.
Wenn da tatsächlich jetzt in diese Fiat-Währung die Inflation wirklich hart am Kreisen ist, denke ich, werden sehr viele Menschen überlegen, was macht man, um Werte zu erhalten? Also
5,2.
Also werden sie jetzt, weil das wird ja dann schneller weggefressen, als einem lieb ist. Also wenn man morgen irgendwie 10% oder 20 oder 50% mehr plötzlich im Supermarkt für Lebensmittel ausgeben muss oder soll, dann ist das Geld ja schneller weg. Und ich glaube, gerade für Alleinerziehende ist ja das Problem, wir hatten vorhin die Frauen, ich meine 75% Frauen von Altersarmut betroffen, das sind Frauen, das sind alle, das sind nicht nur Mütter oder Alleinerziehende.
Ja, richtig, da reden wir nicht von Müttern und nicht von Alleinerziehenden, wir reden von allen Frauen.
Möchten wir im Prinzip, deswegen haben wir die Finanzfolge jetzt aufgenommen, nochmal so einen Ausblick geben, was gibt es für Alternativen? Und da sehe ich Kryptowährungen tatsächlich als eine wirkliche Zahlungsalternative. Also Gold und Silber, ja, es gibt auch kleine Stückelungen oder kleine Nuggets, aber bricht die mal so grammgenau ab, sage ich mal. aber auch damals zum Beispiel, also ich beschäftige mich auch sehr gern mit der Historie und fand immer schon so die Zeit faszinierend, wo die letzte Hyperinflation, ich glaube, es war 1926 irgendwie, ich glaube, nach dem Ersten Weltkrieg, da wurden auch einfach, um die Reparationszahlungen, die Deutschland zu leisten hatte, so elegant gelöst, dass einfach unglaublich viel Geld gedruckt wurde, was dann eine Hyperinflation ausgelöst hat oder mit beschleunigt hat. Und da wurden ja dann teilweise wirklich noch die Nuller hinten an die Scheine dran gebastelt. Also diese Zeit fasziniert mich unglaublich. Und es war damals auch tatsächlich eine Zeit, wo, sag mal, wenn du dann zum Bauern gegangen bist, um irgendwas zu essen zu bekommen oder da viele Tauschmärkte, Schwarzmärkte etc., die haben dann irgendwann nicht mehr gegen Geldscheine getauscht, dir Essen gegeben, weil das in 0,nix unglaublich wenig wert war, sondern dann wurden halt das Gold und Silber, das Tafelsilber, irgendwelche Schmuck oder Bilder oder was auch immer. Also die Bauern zu der damaligen Zeit, die haben tatsächlich wirklich einige Schätze aus der Nachbarschaft gegen Lebensmittel getauscht. Also wie gesagt, wir wollen jetzt nicht irgendwie in solche Zeiten zurückblicken, aber für den Fall der Fälle ist natürlich Krypto dann etwas schwierig, weil wie willst du das transferieren zum Bauern, der vielleicht noch nicht mal einen Computer hat oder vielleicht gerade kein Internet oder schlechtes Internet oder was auch immer, der lieber was Handfestes hat, ja, da eignet sich natürlich Gold und Silber ganz gut. Silbermünzen zum Beispiel, also die Unze, die liegt gerade, je nachdem, was man nimmt, also Krügerrand zum Beispiel ist eine ganz schöne Sache, weil das eine Medaille ist und keine Wertmünze, also da steht jetzt nicht irgendwie ein Dollar oder sowas drauf, weil da muss man aufpassen, sobald da so ein Wert, ein Währungswert drauf gedruckt ist, kann die Münze noch so viel Eigenwert haben, dann gilt eher das, was da drauf steht. Deswegen so ein Krügerrand beispielsweise ist eine Medaille, hat keine Wertprägung in dem Sinne von irgendeiner Währung, ja. Und die liegt momentan so bei 23, 24 Euro. Das heißt, da hat man irgendwie eine schöne Silbermünze, die momentan auch einen guten Wert hat. Und dafür kann man dann bestimmt mal auch das ein oder andere bei Bauern tauschen. Also für Leute, die eher sowas Klassisches einfach nur als Konservierung, und wenn alles gut ist, dann hat man das einfach konserviert und das wird einfach im Wert mitgehen. Klar, da gibt's auch gewisse Schwankungen. Aber im Prinzip, also ne, für die ganz Ängstlichen, die sagen, die der Crash steht kurz bevor, ist so eine Silbermünze oder ein Gold-Nugget oder so irgendwas, was Feines. Für die, die eher sagen, nee, aber Krypto und ja, so alles, mein, früher hast du die schweren Münzen in der Tasche gehabt, dann hast du die leichteren Geldscheine in der Tasche gehabt und jetzt wird alles irgendwie so ein bisschen ja feinstofflicher und die Zukunft liegt definitiv in der Digitalität, im Äther, im Übertragen von zack, von jetzt auf gleich, von eins aufs andere, wo man einfach noch Zahlen hin und her schiebt. Für den ist natürlich eine Kryptowährung was ganz Feines, weil es auch einfach eine Alternative darstellt zum ja handelsüblichen Geld. Und wie sagen wir, falls tatsächlich auch hier die der Finanzcrash oder irgendwas passiert, dann hat man da ein alternatives Zahlungsmittel, was auch immer gut ist, ja, wenn man da eine Alternative hat.
Ja, also es gibt natürlich, um mal hier so langsam zum Abschluss zu kommen, auch noch ganz viele andere Möglichkeiten, über die man natürlich sein Vermögen aufbauen kann. Dazu gehören ja auch noch auf anderer Ebene Unternehmensbeteiligung, also auf anderer Ebene als durch Aktien. Ja, wo ich zum Beispiel als Investor mit einsteige, wenn ich schon ein bisschen Kapital habe oder irgendwie Renditen ausgezahlt bekommen habe durch irgendetwas.
Und das ging ja auch über Krypto.
Ja, genau. Aber ich kann auch sagen, grundsätzlich nochmal so als Weg, wer jetzt sagt, ich bin jetzt auf Standpunkt heute mit meinen Scheinchen in der Tasche, was mache ich jetzt damit? Man kann sich auch so an Unternehmen beteiligen. Jetzt ganz davon abgesehen, in welcher Währung wir jetzt reden, ne? So einfach nur, wie ist es möglich, da noch irgendwie mehr zu machen? Eben als Investor aufzutreten bei Unternehmen. Man kann natürlich, und natürlich das ganze große, weite Thema passives Einkommen. Also wie komme ich überhaupt zu mehr Einnahmen? Dazu machen wir sicherlich auch nochmal eine weitere extra Folge. Da steht im neuen Jahr, kann ich schon mal ein bisschen spoilern, auch nochmal was Größeres an, was ich mit einer Geschäftspartnerin umsetze. Da können wir auch nochmal genauer hinschauen dann. Dauert aber noch ein Weilchen. Aber auch da, diese Möglichkeiten nochmal genauer zu erörtern, wie kann ich denn parallel zu meinem Hauptjob zum Beispiel auch noch irgendwie mehr Geld in mein Portemonnaie fließen lassen? Ne? Also da gibt es auch so viele Möglichkeiten. Da zählen YouTube-Kanäle mit rein und alles mögliche. Podcasts zählen da theoretisch auch mit rein. Und das ist sicherlich auch nochmal ein spannendes Thema, weil bevor man anfängt zu investieren, muss man natürlich auch erstmal das Geld dafür haben. Insofern hängt das auch immer ein bisschen zusammen. Aber ich glaube, das war jetzt erstmal eine Zusammenfassung so von dem, was jetzt so auf der Hand liegt, wenn man über das Thema Investieren redet. Und wenn euch das jetzt ein bisschen erschlagen hat, ihr es aber trotzdem spannend findet, wie Silke schon sagtet, pickt euch das ein oder andere raus, was ihr jetzt hier gehört habt, und beschäftigt euch erstmal mit einer Sache etwas genauer, etwas näher, schaut, was ihr davon haltet. Und wir hoffen, euch den einen oder anderen einfach auf die Idee gebracht zu haben, mal darüber überhaupt erstmal den Denkanstoß mitzugeben. Hey, es gibt eine Möglichkeit, das Leben muss nicht schwer sein. Mit harter Arbeit ist noch keiner Millionär geworden und man muss sich auch als Alleinerziehende nicht irgendwie zu Tode knechten. Und auch dieses alles lastet auf den eigenen Schultern, weil man es eben alleine stemmen muss. Ey, versucht es euch so leicht wie möglich zu machen. Guckt, was ihr da für euch tun könnt. Habt da kein schlechtes Gewissen bei. Probiert die Dinge aus, von denen ihr meint, dass sie funktionieren können, und freut euch über die ersten Erfolge. Damit würde ich sagen, bis zum nächsten Mal.
Ganz genau. Und auch von meiner Seite noch den Tipp, alleinerziehend sein ist kein Limit. Es ist nur eine Einladung, dein Leben selbst in die Hand zu nehmen. Und ich kenne halt sehr, sehr viele Frauen, ganz besonders Frauen, aus festen Partnerschaften, die das dann immer ihrem Mann in die Hände gelegt haben. Und der kann noch so viel Mist erwirtschaftet haben. Man war dann glücklich, dass es jemand getan hat. Also das ist tatsächlich jetzt ein Fall, wo wir sagen, mach's doch einfach selber. Frauen haben tatsächlich eine viel bessere Intuition in Finanzdingen, wenn sie denn, wenn man gleich viel Männer und Frauen nebeneinander stellt, dann sind mehr Frauen mit der Geld- und Intuition ausgestattet. Da gab es sogar mal eine Studie zu, auch, glaube ich, sehr, sehr erfolgreiche Investorinnen sind oft Frauen. Ob es am Bauchgefühl liegt, an der Intuition liegt, was auch immer. Also scheut euch nicht davor. Und tatsächlich, ich bin mittlerweile ein ganz großer Fan davon geworden, zu schauen, nicht meine Zeit gegen Geld zu tauschen. Das ist ja auch was wir immer wieder sagen. Ne? Nicht unbedingt die Stunden auf raufhauen und ja, sondern eher zu schauen, wie kann man vielleicht auf andere Art und Weise ja mehr Geld verdienen oder es für sich arbeiten lassen, in welcher Form der Investition jetzt auch immer. Wir wollen euch nur sagen, denkt nicht, dass wir hier irgendwie auf Rosen gebettet sind. Wir haben beide keine Erbschaften oder sonstige Sachen in Bobbes gesteckt bekommen. Wir haben das alles aus eigener Kraft gemacht. Und dementsprechend, ja, ist das nur ein Anreiz. Wir sind jetzt beide schon ein paar Jahre dabei. Ich glaube, meinen ersten ETF, also mit ETFs beschäftigt habe ich mich, glaube ich, so 2017, 18, 19 bin ich dann eingestiegen. Genau, aber dass ich was tun muss, war mir schon etwas länger klar nach der Scheidung. Und dann war ich am Suchen und da ist so viel mehr in der Welt, als man sich das vorstellen kann. Und es ist vor allem nicht das, was dir die klassischen Medien oder die klassischen Leute oder alten Freunde dann immer aufs oder deine Eltern aufs Ohr drücken, von wegen, na, die Rente ist sicher und bring das Zeug auf die Bank.
Bausparvertrag.
Da kriegst du heute, ja, Bauspar oder Riester oder Lebensversicherung, ganz böse, würde ich momentan auch gar nicht mehr machen. Ist schon lange am Kriseln, diese ganze Versicherungsbranche. Macht selber, ich habe mal so Versicherungsschriebe gesehen, die dann so toll sicher waren, da kam am Ende nichts bei raus. Also wer das wirklich selbst in ETF reinlegt, da kann man, glaube ich, nicht mehr verkehrt machen als Versicherungsgesellschaften, die das dann noch irgendwie alle ihre Provisionen und sonst was davon abkriegen. Also macht das ja nicht, sondern kümmert euch selber drum, guckt, dass ihr euer Geld wirklich so schlank in der Verwaltung wie möglich und so gewinnbringend wie möglich unterbringt, weil gerade wir haben nichts zu verlieren. Also
ja, das sag ich ja immer. Das ist immer mein Lieblingsspruch, ne? Dieses mit Risiko, wo gucke ich denn jetzt, was jetzt risikobehaftet ist und was nicht? Ey, ohne Witz soll ich euch was sagen. Da wir zu 75% in der Altersarmut landen, wie eben schon gesagt, alle Frauen und wir Mütter noch mal mehr und wir Alleinerziehende noch mal mehr, ja? Das heißt, das Wort Risiko definiert sich für mich ganz anders, weil das ist ja eigentlich auch das Geile. Wir können viel, viel selbstbewusster da reingehen in diese ganze Sache, weil es ist einfach so cool zu wissen, ich kann das ausprobieren, weil wenn ich damit auf die Schnauze gehe, dann lande ich nämlich da, wo ich auch landen würde, wenn ich es gar nicht erst versuchen würde. Da habe ich doch gar, da definiert sich das Wort Risiko doch völlig anders. Es existiert doch gar nicht. Also jedenfalls für uns nicht. Und da haben wir denjenigen was voraus, die tatsächlich irgendwie ein Risiko sehen. Aber für uns gibt's halt auch einfach keins.
Ja, und wir müssen natürlich gucken, dass wir das Geld nicht irgendwann in den Rachen schmeißen, sondern tatsächlich, dass die 50 Euro tatsächlich für uns arbeiten, die wir jeden Monat übrig haben, oder die 100 Euro oder 200 Euro, dass die tatsächlich für uns arbeiten und nicht für irgendjemand anders, der uns irgendwas aufgeschwatzt hat. Ja, und deswegen
Genau. Unterschreibe
nichts, was du nicht verstanden hast. Hol dir Informationen, wende dich nicht an Leute, die Angst vor den Dingen haben und sagen, uiuiui, Krypto, uiuiui,
Aktien. Und vor allen Dingen nicht an Leute, die es nicht selber machen. Also lasst euch nicht sagen, genau, Oh nein, ist ja alles böse, wenn die keine Ahnung haben und selber nicht investiert sind. Also holt euch Rat bei Leuten, die machen, was ihr machen wollt und die schon da sind, wo ihr hin wollt. Das sagen wir ja immer.
Genau. Und in diesem Sinne wünschen wir euch jetzt ein, ich hoffe, finanzstarkes 2022 und ja, wir werden mal schauen, in welche Richtung es sich entwickelt. Wir sind sehr gespannt.
Ihr könnt uns auch
gespannt. Gerne
eure Geldgeschichten schicken. Würde mich mega interessieren, wie ihr das als Alleinerziehende seht, wie ihr das handhabt, was da so eure Erfolge sind, eure Strategien. Können wir auch mal eigentlich so eine Zusammenschnittfolge machen, dass wir mal so ein bisschen dann zusammentragen, was ihr uns so schickt, so auch als Motivation für die anderen. Wäre super spannend. Also schreibt uns gerne an aeteampodcast@gmail.com oder bei Instagram das AE-Team.
Also bis dann. In diesem Sinne, macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Das war das AE-Team, der positive Podcast für Alleinerziehende und solche, die es werden wollen, mit Sina Wollgramm und Silke Wildner.
Die Podcast-Empfehlung der Podcast-Fabrik? Ärztliche Kunstfehler, wenn die Medizin versagt.
Der Mediziner ist ja nicht per se mit übermenschlichen Fähigkeiten ausgestattet, obwohl das manche von sich denken.
Ärzte machen Fehler und die können für Patienten tödlich sein.
Wir sind Tina Kirchner und Stefanie Josefs und beschäftigen uns mit ärztlichen Kunstfehlern, wenn die Medizin versagt.
Als Kind weiß ich das noch, dass ich halt manchmal dachte, wieso denn ich? Es gibt doch so viele Menschen auf dieser Welt.
Wir sprechen mit Ärzten, Patienten und Angehörigen.
Mit Risikoberatern, Anwälten und Psychologen.
Es wird spannend, informativ und immer sehr emotional, denn hinter jedem Fall stehen menschliche Schicksale.
Wir freuen uns auf euch
und bleibt gesund.